Ja, wir sind
ich merke gerade, ich bin gerade so ein bisschen eingetaucht so in das Gefühl und war jetzt nicht mehr so ganz irgendwie, bin jetzt gerade nicht mehr so ganz zurechnungsfähig, merke ich, ganz interessant.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ist ein Vergleich?
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, ich war eine Zeit weg, ne?
Ja, das stimmt wohl.
Ziemlich weg. W-E-C-K. Oder Wack.
Wack?
Wack my smack. Warst du auch schon mal weg in deinem Leben?
Weg in meinem Leben? So komplett abgeschnitten von allem und weg? Nee, das, was denen am nächsten kommt, ist tatsächlich diese Schweden-Survival-Urlaub, weil mein Survival-Partner und ich teilweise am Tag nicht wirklich gesprochen hatten, weil wir unser Ding gemacht haben um Nahrung und Trinkwasser zu besorgen. Hm. Das kommt dem am nächsten, aber da jeden Abend am Lagerfeuer ein ausführlicher Austausch da war, würde ich das eher verneinen als bejahen. Also, man setzt man das Ergebnis vielleicht in Klammern. Aber so richtig auch Reiz entfernt, Reiz abgeschirmt, nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe da hin und wieder auch mal Berichte gelesen von Leuten, die durch irgendeine so bestimmte Wüste gegangen sind, die unfassbar ruhig sein soll. Und dass das teilweise als beängstigend, teilweise als spirituell erfahren wird. Also das ist schon ein Erlebnis, was ich durchaus gerne mal machen wollte, um einfach mal auszutesten, wie mein Geist, wie mein Körper darauf reagiert und ja, wie er damit umgeht. Ich muss sagen, ich kann nicht allzu gut mit aufgezwungener Stille umgehen. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel um sich rum auch an Tönen braucht. Wenn ich schreibe oder lese, habe ich sehr oft leise Musik an, also Instrumentalmusik. Ich brauche immer irgendwas, dass das Hintergrundplätschern in meinem Kopf irgendwie übertönt. Habe ich das Gefühl, dass wenn da immer ja so ein Grundrauschen wäre, was mich in meiner Konzentration stören würde. Andere brauchen die Stille bei Dingen wie Lesen oder Schreiben oder sonstigen Dingen, die man konzentriert machen muss. Ich genieße da dann eine gewisse Harmonie im Hintergrund, die mir dann irgendwie Struktur und ein beruhigendes Gefühl gibt, damit dann das Kreative, das der Verstand in mir quasi stimuliert werden kann, weil irgendetwas in mir den sonst stören würde, aber dann in diesen Momenten halt damit beschäftigt ist, auf die Harmonien zu hören, so würde ich das irgendwie beschreiben. Deshalb weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde. Das wäre sehr interessant und eine absolute Herausforderung für mich selber.
Genau,
ja. Jetzt warst du in einer Situation, in der du dich ganz bewusst hineinbegeben hast, die eine solche Reizentschleunigung beinhaltet hat. Magst du erzählen, welche Erfahrungen du in den vergangenen 10 Tagen gemacht hast? Gut, du bist jetzt schon 2 Tage wieder daheim, aber davor warst du 10 Tage weg. Wie war es denn für dich, weg zu sein?
Hallo, Logos hier. Das nur by the way.
Stimmt.
11 Tage waren es tatsächlich auch. Ein Vorbereitungstag. 10 Tage Schweigen und dann gab es noch den Abreisetag. Also der Vorbereitungstag und der Abreisetag, das waren jeweils halbe Tage, also insgesamt 11, wenn man so möchte. Mein 10. Retreat. Ich habe mal gezählt. Und das allererste in einem sanften Setting. Und ich würde sagen, das ist das Markanteste, das Entscheidendste gewesen an meiner Erfahrung, da ich aus einer asketischen, harten Tradition komme und teilweise im Dschungel, auf dem Berg, in der Abgeschiedenheit diese 10 Tage durchgeschwiegen hatte, auf Steinplattformen gepennt habe, Schmerzen entwickelt habe, die wir bewusst beobachten sollten. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, an mir, als ich dieses letzte Retreat betreten habe, war mein Ego, das sich also gedacht hat, jo Melvin, du kommst hier hin als Guru. Ja, du hast jetzt 9 Retreats hinter dir, 13 Jahre Achtsamkeitserfahrung.
Du hast schon alles gesehen.
Du kannst den anderen jetzt zeigen, wie man meditiert. Einschließlich demjenigen, der es anleitet. Das ist ein Bekenntnis, das ist ein heftiges Bekenntnis. Aber so war das. Mhm. Ja, Marco, wir können das jetzt so machen, dass ich erzähle und du kannst dich zwischendurch einklinken, dann wird das aber trotzdem sehr monologhaft.
Ja, ich glaube, das ist völlig okay und ich versuche einfach die Zuhörerposition einzunehmen und Fragen, die mir vielleicht zur Erläuterung sinnvoll erscheinen oder wo ich nochmal gerne in die Tiefe gehen würde, einfach einzuwerfen. Und ich glaube, dieses Ungefilterte ist ganz schön, weil du tatsächlich ganz frisch aus so einem Erlebnis kommst, was, würde ich sagen, nicht alltäglich ist, wovon viele vielleicht noch nie gehört haben, nie richtige Berührungspunkte hatten und vielleicht auch durch deinen eigenen Erfahrungsbericht dazu animiert sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen und am Ende vielleicht hilft es einer Person. Und deshalb würde ich schon sagen, dass eine Monologversion in Ordnung ist.
Ja.
Ich habe da kein Problem mit, ich glaube ihr da draußen auch nicht, weil wie soll man sonst dieses Erlebnis erklären, wenn ich nicht dabei war? Also ich stelle gerne Fragen und du steigst ein. Ich würde ganz gerne zum Anfang fragen, ist denn dein hochmütiges Ego schnell auf den Boden gekommen, gar nicht auf den Boden der Tatsachen gekommen? Wurde es bestätigt oder hat es sich erschreckt, als du die Erfahrung dann in diesem Umfeld gemacht hast? Und hat es sich selbst als doof wahrgenommen? Wie ist es mit der Ego-Geschichte dann weitergegangen?
Kann sich ein Ego selbst ja als doof wahrnehmen? Es hat eine Weile gedauert. Das ist natürlich nicht sofort kollabiert, weil sowas lang gewordenes, lange gewachsenes natürlich dominant bleibt, bis es demaskiert wird. Ich glaube, da liegt die einzige Freiheit, die wir haben, die Demaskierung des Theaters, was sich in uns den ganzen Tag abspielt, um dann die Rollen eventuell neu zu verteilen. Ja, und das Ego in dem Sinne repräsentiert ja doch einiges, also im Prinzip alles, was meine Person so ausdrücken will und nicht ausdrücken will, also das Wollen und Streben und Anhaften und Aversieren. Ja, und ich frage mich ernsthaft, Marco, gibt es einen anderen Weg, sich selber so zu durchschauen und sich wirklich so zu spüren, wie man ist, als das Schweigen, als die Stille? Ich frage mich das ganz ernsthaft. Das schicke ich mal vorweg.
Das ja, mag gut, ja, wenn, also da würde ich gerne einmal einschneiden. Mhm. Das klingt ja erstmal für mich recht logisch, wenn das Ego erstmal der vorwiegende Teil ist, der halt formuliert, der Dinge in Begriffe fasst, der Schubladen aufmacht, die Welt für sich vereindeutigt, in dem Sinne die innere wirkliche Stimme darstellt, also diese inneren Monologe, die wir verbal führen, wenn das der Ausdruck des Egos ist, dann kommt in der Stille ja nochmal was ganz anderes zu tragen, eine ganz andere Erlebnisqualität. Also durchaus für mich plausibel auf den ersten Blick.
Hm. Der Buddha hat ja vor 2500 Jahren diverse Vorträge gehalten. Einige tausend, und es gibt eine Handvoll, die als die wichtigsten bezeichnet werden, die sogenannten Suttas. Und dieses Retreat baute auf dem Satipatthana Sutta auf. Das sind die Lehrreden des Buddhas, die er an den verschiedenen Gemeinschaften, Gemeinden, Dörfern gehalten hat, um Menschen aller Art, die sich nicht unbedingt aus ihrem Leben, aus ihrem gesellschaftlich organisierten Leben ins Sangha-Sein, also ins Mönchs- oder Nonnenleben zurückziehen konnten, und die durch den Buddha eine ganz konkrete Anweisung empfangen haben, eine tatsächlich sehr einfache, deutliche Anweisung, wie die sogenannte Läuterung aller Wesen vollzogen werden kann. Darauf basierte also das Retreat, man nennt das Vipassana. Das wollte ich nochmal kurz erläutern, was das eigentlich bedeutet, in einen Retreat zu gehen. Retreat heißt ja Zuflucht. Und
hat nichts mit Twitter zu tun.
Achso, Retreat, stimmt. Ja, klar.
Ja.
Gottes Willen. Und was meint Zuflucht und warum Zuflucht? Wir sind hier in einem sehr chaotischen, hochkomplexen Gefüge. Das Gefüge spielt sich äußerlich und innerlich ab. Das gesellschaftliche, bürgerliche, familiäre, freundschaftliche, vereinsmäßige, wie auch immer geartete, vergemeinschaftete Gefüge, das uns belädt und behaftet. Da können wir gar nicht viel gegen machen. Ja.
Ja, das heißt, man muss natürlich sagen, die moderne Welt macht diese Grundanlagen, diese Grundkompliziertheit der Welt, macht sie nochmal ein Stück weit komplexer. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Also ne, die ganze Kultur, ich sag mal, die vom Menschen geschaffene, der Natur aufoktroyierte geistige Welt wird natürlich ja durch Digitalisierung auch noch erschwert. Und da werden dann ganz andere Persönlichkeiten, ganz andere Lebensperspektiven und Lebensabschnitte eröffnet, die das Ganze natürlich noch schwieriger machen. Das würde ich nur gern einwerfen. Also na, auch da muss man sehen, zu Buddhas Zeit ist das auch nochmal, würde ich so meinen, akuter geworden. Diese grundlegende Einschätzung des menschlichen Daseins.
Ja, guter Einwurf. Das habe ich am Ende des Retreats, als wir wieder reden durften, auch kommentiert. Die Zeiten des Buddhas waren natürlich weitaus weniger komplex, ruhiger und langsamer und reduzierter als die heutigen Zeiten. Dennoch gilt das, was er an die Hand gegeben hat, als zeitlos. Und heute vielleicht als wichtiger denn je. Zu seiner Zeit herrschte Aufbruchstimmung spiritueller Natur. Es gab überall die Bhikkhus, überall die wandernden, umherpilgernden Mönche und Erwachten, die Yogis, ja, die Asketen, die versucht haben, das Tiefere, das Freiere, das Eigentlichere ja, zu offenbaren. Und wir sind heute ganz und gar unfrei. Wenn ich mich spüren möchte, wenn ich mich fühlen möchte in einer Situation wie dieser, dass ich also mitten in der Gesellschaft hocke, dann kommt auch ganz viel erstmal von außerhalb. Ob jetzt von meinen Mitmenschen oder das, was wir geframed bekommen, und baut sich über dem Eigentlichen auf. Ich werde hin und her geworfen, von Reiz zu Reiz, von Stimulus zu Stimulus, von Input zu Input und kann nicht zur Ruhe kommen. Vielleicht gibt es da irgendwelche genuinen Meisterinnen, die mit einem Bewusstsein zur Welt gekommen sind, das kristallin bleibt. Ich weiß es nicht. Aber das, was ich spüre, das, was ich an mir selber sehe, das, was ich wahrnehme, ist nun mal das Gegenteil. Also ist der notwendige oder wäre der notwendige Schritt, in die Stille zu gehen. Und zwar in einem Rahmen, und das ist das Besondere am Retreat, der alle meine Bedürfnisse komplett abdeckt. Wo ich mich um nichts scheren brauche, außer um das Loslassen. Das heißt, ich bin nahrungsmitteltechnisch versorgt, ich habe Unterkunft, ich habe einen geschützten Rahmen, einen abgesteckten Rahmen, Grenzen, Regeln, Strukturen und brauche nichts weiter daran zu machen. Und darf bei mir bleiben. Und das ist, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Weil wir als süchtige Menschen in einem süchtigen System darauf domestiziert sind, uns in das andere hineinzuflüchten, uns zu betäuben an den Umständen, die stattfinden. Das heißt, an dem Trouble, an den Spektakeln, die sich auf uns hinabgießen, um letztlich nicht in die wirkliche Bedürftigkeit zu schauen, weil die ist so immens, die ist so schmerzhaft stark vorhanden, dass das Dahinschauen Höllenqualen auslösen könnte. Also bleibe ich doch lieber an dieser Peripherie stehen, den Spannungsfeldern und zerstreue mich daran.
Und kann man sagen, dass diese wohlbekannte Midlife-Crisis in gewisser Weise ein Durchbruch ist des Eigentlichen, dass sich das Wesen wird sich seiner Sterblichkeit bewusst und fragt sich danach nach dem Eigentlichen, so wie soll mein Leben verlaufen, abseits des Ganzen, wie ich es bis jetzt gelernt und verlebt habe, ist das so ein typischer Ausdruck dessen, dass diese Eigentlichkeit in uns aufbrechen kann in bestimmten Situationen und uns dann ganz erhebliche psychische Probleme bereiten kann. Kann man das so für dich oder würdest du das so deuten können, um vielleicht so ein allgemeineres Verständnis hier herbeizuführen?
Tolle Frage, Marco. Und mit Sicherheit kann ich das so deuten, weil das Lebendige strebt von innen nach außen. Wir sind hier, um lebendig zu sein. Das bricht sich Bahn. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen, um es zurückzuhalten, weil das Lebendige in einer solchen Gesellschaft nicht fließen kann oder größtenteils gehemmt wird oder betäubt wird sogar, ja, neigen wir dazu, krank zu werden und Verhaltensweisen zu entwickeln, kompensierende Verhaltensweisen, die das Unlebendige kultivieren. Ganz und gar.
Ja.
Und dann aus diesem Unlebendigen heraus, aus dem Starren, in das Lebendige zurückzuschauen, erstmal zurückzuschauen, das ist ja weit, weit fortgedrängt, ist, wie gesagt, das ist der Urschmerz. Und der ist so qualvoll und so durchschlagend, dass es eine Krise ergibt. Und das passt natürlich in deine Überlegung einer Midlife-Crisis. Weil davor kann ich mich nicht so einfach versperren. Ja. Ja. Also einfach in Anführungszeichen, nicht, keine Versperrung ist in Wirklichkeit einfach. Das ist alles ein gegen mich selber arbeiten. Aber es gibt nun mal Methoden und Wege und die sind in unserer Gesellschaft salonfähig gemacht worden.
Ja.
Und jetzt haben wir eine ganz erstaunliche Möglichkeit in dieser globalisierten Zeit, in der Wissenstransfer quer durch den Globus stattfindet, und im 19. Jahrhundert wurden also die Reden des Buddhas endlich übersetzt. Das heißt, es ist noch was ganz Frisches. Das möchte ich auch, dass sich das alle vor Augen halten, wie jung diese Strömung hierzulande und in unseren Kulturkreisen noch ist und wie wenig verstanden sie noch ist.
Ja.
Das kannst du mit den anderen herkömmlichen Religionen überhaupt nicht vergleichen.
Ja, da würde ich auch gern einführen, also der erste Philosoph nach meiner Kenntnis, der ein breites Verständnis östlicher Philosophien und damit auch des Buddhismus in die
Schopenhauer.
westliche Philosophie gebracht hat, ist Schopenhauer. Und
Ja.
Schopenhauer ist 19. Jahrhundert, also
Ja.
wirklich, wirklich spät dafür. Und ja, man muss halt wirklich sagen, dass es in der westlichen Tradition, ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die westliche Philosophie vielleicht mit Descartes beginnt, Dualismus, wir haben das Leib-Seele-Problem, da ist ja auch irgendwo schon ja, ne, die ganze Thematik mit Verstand und vielleicht Ego auch im Kern angelegt, aber es werden ganz andere Antworten darauf gefunden. Wenn man Kant sieht, dass man an der Vernunft partizipieren soll, das ist so ein allgemeines Prinzip, das ist dem ja schon relativ konträr nach meinem Empfinden.
Ja.
Und deshalb, ich glaube auch, dass es für viele erstmal so eine aversive Haltung auslöst, die Lehren des Buddhismus. Auch in mir, das hatten wir ja auch schon geklärt, dass diese. Das Herausziehen aus jeglichen Emotionen, positiven wie negativen, dass ich da auch meine intuitiven Probleme mit habe. Aber nichtsdestotrotz, ja, gilt es, das denke ich, als eine sehr erfolgreiche Methode, den Umgang mit der Welt zu finden, doch ernst zu nehmen. Und ja, es ist ein sehr spätes westliches Ereignis, diese Übernahme. Oder die Bekanntmachung damit. Und auch heute ist es natürlich weit unbekannter, als man glaubt. Nimmt man die ganze popkulturelle Buddha-Statue in Wohnung und Garten einmal weg, fragt 80% der Leute, wer das ist. Das kriegen sie vielleicht noch auf die Kette, aber wofür das steht, ja, vielleicht kriegen Leute noch Erleuchtung oder so hin, obwohl es, meine ich, auch Erwachung heißen müsste.
Genau, ganz wichtiger Punkt. Das möchte ich sofort nochmal unterstreichen.
Ja,
Der
gerne.
Bu Buddha heißt nicht der Erleuchtete, Buddha heißt der Erwachte. Ich weiß überhaupt nicht, aus welchen Kontexten dieser völlig irreführende Begriff von Erleuchtung, das hat mit Leuchten und Licht gar nicht viel zu tun, das kann man allenfalls noch sinnbildlich begreifen, herkommt, sondern es geht wirklich um ein Aufwachen aus dem metaphysischen Schlaf in das, was wirklich ist. Wir schlafen uns durchs Leben und pendeln irgendwie zwischen extremen Stimuli und Regungen und Gefühlszuständen und Aversionen und Begierden. Aber die Mitte, in der wir bei uns wären, die wird gar nicht wirklich betreten. Und Buddha hat sich eben eingependelt auf die Mitte. Ja, und das ist das Besondere an ihm gewesen, und das gab es auch immer wieder, dass er diesen Zustand nicht nur kurzweilig, wie es im Zen-Buddhismus das Ziel ist, durch Satori zu erfahren, sondern zu kultivieren, zu halten, zu entwickeln, so dass er wirklich aufgewacht blieb und nicht mehr eingeschlafen ist. Und er hat noch, ich glaube, 45 Jahre lang weitergelebt, nachdem er erwacht ist, gewirkt. Vorträge gehalten, geschrieben hat er ja nicht, das ist ja alles nur nach und nach zusammengetragen worden und dann irgendwann dann hier rüber geschwappt. Ja,
Ja,
so viel zu
also
den
ich,
Retreats zu machen.
genau. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass man diese metaphysischen Axiome einmal ganz klar offenbart, um dann die Methodik erstmal zu verstehen. Also wir müssen ja erstmal dieses, ich nenne es jetzt erstmal neutral Weltbild verstehen, wie wir es ja auch mit der Bibel versucht haben zu machen. So, und wir sind weit davon entfernt, messianisch zu sein. Das sind deine Erfahrungen und du hast es für dich wahrscheinlich in großen Teilen so angenommen. Aber wir haben jetzt erstmal die Axiomatik aufgestellt. So, wir sind Menschen, die vom Eigentlichen, von dem Wesenskern des Menschen durch die Umwelt abgetrieben werden. Und ja, in uns sind Konflikte angelegt, wenn wir davon wegkommen, die aufbrechen können. Aber wir können auch ganz proaktiv diesen Schleier durchdringen und ja, die Wahrheit schauen.
Genau.
So, diese Methode, du hast ja auch schon angesprochen, dass das eine Methode ist, um diesem Ziel näher zu kommen. Und jetzt erzähl doch mal ganz konkret, wie das rein technisch abgelaufen ist. Du bist angekommen, du wurdest empfangen und erzähl mal von deinem Einführungstag. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das rein technisch jetzt vorgeht.
Genau. Also nochmal kurz zu dem Ort, wo das Retreat stattgefunden hat.
Ja.
Das war in Valenda. Valenda liegt bei Koblenz auf einem Berg, hat das Retreat stattgefunden. Dort steht das Haus Tabor und gehört zur Schönstadtbewegung. 90 Tage im Jahr bietet dort jemand, der Schüler von Thich Nhat Hanh war, Vipassana-Kurse an. Thich Nhat Hanh, ein burmesischer Mönch, der Plum Ville in Frankreich gegründet hat. Also eine, ja, man könnte schon fast sagen, Kommune, die Menschen einlädt, dort zu verweilen oder sogar Mönche und Nonnen zu werden. Ja, ich kam dort an, wir waren eine sehr kleine Gruppe, insgesamt 7 Teilnehmerinnen, ich war der einzige Mann und habe ja anfangs schon gesagt, ich hatte sehr viel Ego. Wallung in mir. Ich komme jetzt als hochgradig erfahrener Vipassana-Anwender da in diesen lustigen Raum mit absolut normalen Menschen und werde den allen mal zeigen, ja, wie man meditiert. Ich war verdutzt, weil es war ein ruhiges, nettes, ja, geselliges Miteinander. Es gab dann was zu essen. Und der Ball wurde lustig hin und her gespielt. Ich war direkt im Modus. Ich habe mich sofort ausgeklinkt und habe schon angefangen zu schweigen. Habe mich an keinem Gespräch beteiligt. Habe auch keinen mehr wirklich angeschaut. Und dann sagte der Leiter, also wir könnten jetzt noch kurz sprechen. Demnächst würde es einen Vortrag geben über die Technik, die wir in den nächsten 10 Tagen also anwenden. Und dann ginge es in die Stille. Ja, so war es dann. Die anderen haben noch ein bisschen gequasselt. Ich hatte mich dem schon entzogen. Und dann gab es die Einleitung und Anweisung zu dem, was erfolgt. Also erstmal wurde der Rahmen abgesteckt. Das Ganze liegt ja auf einem Berg. Das hat den Vorteil, dass wir auch nur in einer begrenzten Lokalität stattfinden konnten. Es gab also eine Meditationsroute rund um das Haus herum. Jeder hatte sein eigenes Zimmer mit eigener Nasszelle. Es herrschte der sogenannte geschützte persönliche Rahmen, was bedeutet, dass ich nicht spreche, dass ich nicht schreibe, dass ich nicht lese und dass ich nicht kommuniziere mit den anderen Teilnehmenden. Das heißt, ich bin nicht höflich und halte die Türe auf, ich reiche nicht den Suppenlöffel rüber und ich habe auch keinen Augenkontakt. Dadurch ist gewährleistet, dass ich bei mir selber lande. Das kenne ich aus den anderen Retreats auch. Das ist ganz üblich. Es gab die Einführung über Vipassana. Vipassana heißt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Das beginnt immer damit, den Atem zu erfahren, erfahrbar werden zu lassen, sich auf den Atem zu konzentrieren. Das nennt man Anapanasati. Gehört zu der Rubrik Samadhi. Samadhi bedeutet Sammlung und soll letztlich den Skalpell schärfen, den wir dann für die tiefe Operation benötigen. Das sind immer so ein paar Tage, ja, die als Vorbereitung notwendig sind, ehe wir konzentriert genug sind, um in die Tiefe hinabzusteigen und mal zu schauen, was da eigentlich in uns ist. Das war mir überwiegend bekannt. Ich war bereits in einer fortgeschrittenen Versenkung zu dem Zeitpunkt, als der Vortrag gehalten wurde. Hab noch eine Frage gestellt und gemerkt, ich kann kaum noch sprechen. Und dann ging es in den Meditationssaal, der sehr hell, sehr freundlich, sehr weich und sehr groß war. Und wir waren also nur insgesamt 9 Leute, also 2 Anleiter und 7 Teilnehmende. Somit hatte jeder, auch Corona-bedingt, 15 Quadratmeter Platz. Und jetzt durften wir uns aus einem Sammelsurium an Kissen, Matten, Decken, Yogamatten, Stühlen bis hin zu IKEA-Schaukelstühlen unseren Platz individuell einrichten. Das kannte ich noch nicht. Und habe dann meiner Erfahrung...
Das ist dann auch so geblieben die ganze Zeit? Also das war euer Bereich, der wurde dann nicht aufgeräumt und blieb dann so für die Tage?
Das blieb bis zum 8. Tag so, genau.
Okay, okay.
Wurde uns auch mitgeteilt. Und es wurde auch angeraten, das gemütlich zu gestalten, wie ein Nest. Mhm. Das haben die Frauen um mich herum ganz adäquat gemacht und haben sich da kleine Bettenburgen installiert. Es gab längliche, rundliche, mondförmige Kissen, weiche Kissen, harte Kissen. Wie gesagt, alle möglichen Formen von Decken, Matratzen. Und das hat mich mittelschwer schockiert, muss ich sagen. Weil ich kenne aus
weil,
der...
Weil du diese Askese kennst.
Genau, oder? Aus der asketischen Tradition okay. Das Gegenteil, wo man es eben nicht bequem haben soll, sondern funktional darauf ausgelegt, dass ich verweilen kann in einer gewissen Position und nicht in das Bequeme überflüchten kann. Mhm. Das war in den Retreats, die ich kenne, ausdrücklich gewünscht. Also habe ich mir eine kleine nackte Yogamatte hingelegt und ein hartes kleines Kissen genommen. Punkt. Später wurde ich von den Teilnehmerinnen der Berg getauft. Der Berg. Das passt ganz gut. Und habe so die ersten 3 Tage verweilt, gesessen. Wir haben 11 Stunden am Tag achtsam gesessen. Der Begriff Meditation wurde dort überhaupt nicht verwendet, was mir hochgradig sympathisch ist. Der Anleiter sprach auch tatsächlich von Verweilen, in mir ruhen, da sein, wach sein, hinschauen, so sein. Also Begriffe, die einfach viel besser passen als irgend sowas multimäßig Konnotiertes wie Meditation. Ja, und dadurch, dass ich recht erfahren bin, habe ich auch anfangs überhaupt nicht den Anweisungen gelauscht, sondern mein Ding gemacht. Mir ging es immer schlechter. Ich kam mit...
Wie hat sich das ausgedrückt?
Naja, ich bin 2013 in einem Retreat in Belgien nach 8 Tagen erstarrt. Und das meine ich so, wie ich sage. Ich bin in der tiefen Haltemuskulatur wie eine Basaltsäule erstarrt, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, über die ich jetzt an der Stelle nicht sprechen möchte, weil etwas mit mir und meinem Körper passiert ist. Und das macht seitdem sehr schwere Symptome, sogenannte Spastiken, weil die Muskulatur auf Dauerspannung ist. Es gibt ja verschiedene Muskulaturarten im Körper. Es gibt die Haltemuskulatur und eben auch die Bewegungsmuskulatur. Und die Bewegungsmuskulatur, die ermüdet, die erschlafft irgendwann. Das ist sehr gut, deswegen können da keine dauerhaften Kontraktionen, Erstarrungen und Spastiken entstehen. Kann ja jeder mal versuchen, eine 10 Kilo Hantel mit dem Arm ausgestreckt zu halten. Irgendwann bricht der Arm zusammen.
Ja.
Anders ist es mit der sogenannten Haltemuskulatur, die immer unseren Kopf hält. Und das ist eben vor allen Dingen bei mir Nackenbereich, Gesichtsbereich, aber auch im Rücken. Und diese Spannung, diese Grundspannung, die also in mir etabliert ist, die mir sehr zu schaffen macht, die ist verstärkt worden, weil das etwas sehr emotional und aber auch energetisch Behaftetes ist. Ich weiß, energetisch ist immer ein schwieriges Formulieren, aber es gibt tatsächlich aus meiner Sicht keine bessere Begrifflichkeit als Energie, die sich da ausdrückt. Und Starre hat auch sehr viel mit Zurückhalten, mit Kontrolle, mit Verpanzern, mit Schutz, ja, mit sich abgrenzen, abtrennen zu tun. Und das habe ich natürlich dann in dieser starren Form, die ich dort bekanntermaßen angewandt habe, verstärkt und weiter betrieben, wie ich es, wie gesagt, schon kannte. Und das hat der sehr kluge, sehr aufmerksame, sehr wache Anleiter beobachtet und erkannte meine Geschichte und hat dadurch, dass wir so wenig waren, uns alle sehr nah begleitet. Es gab also einmal am Tag ein Gespräch, das ging bis zu eine Stunde, wo wir ausnahmslos über die Schwierigkeiten während der Praxis mit ihm sprechen konnten. Und ich habe schnell gemerkt, er ist der liberalste Vipassana-Lehrer, den ich jemals getroffen habe. Und das nicht, weil er mir La La Land anbietet, sondern weil er mir das, was Buddha eigentlich für uns wollte, anbietet. Das ist das Loslassen. Im Satipatthana Sutra sagt Buddha, dass er heilfroh sei, die Askese hinter sich gelassen zu haben, weil sonst wäre er nicht aufgewacht. Buddha hat so lange gefastet, dass er auf dem Rücken liegend durch den Bauch seine Wirbelsäule tasten konnte. Er hat Tage und Wochen kaum geschlafen. Was hat es ihm gebracht? Spannung. Was hat es mir gebracht? Spannung. Ich komme aus Spannung und gehe in Spannung. Und das, was meine Seele möchte, das, was mein innerer Mensch braucht, ist fließen. Ich kann ja nicht fließen, wenn ich alles in mir zusammenpacke, verpalisadiere hinter groben, festen Muskelschichten, zurückhalte, ja, und nicht ins Atmen komme. Also habe ich nach 3 oder 4 Tagen von ihm Sänge bekommen. Er sagte, Junge, du holst dir jetzt einen verdammten Schaukelstuhl, Matratzen und Decken und machst es dir gemütlich und du wirst die restliche Zeit liegen oder schaukeln und dabei achtsam sein. Und das hat so viel mit meinem Ego gemacht, dass er darauf getrimmt ist, schaut her, was ich durchhalte, der Berg. Ich habe die 11 Stunden am Tag durchgesessen. Ich habe gelernt, Rückenschmerzen und eingeschlafene Gliedmaßen zu ignorieren. Ich habe gelernt, Gedanken zu ignorieren. Ich habe gelernt, in einen starren, engen, hochkonzentrierten Tunnel zu schauen.
Kann man fast sagen, dass du in so eine Oppositionshaltung zu deinem Körper dann oftmals gegangen bist? Ja. Dass du halt die Bedürfnisse dann ignoriert hast, weil es für dich dann wichtig war, auch das als nichtig anzuerkennen, auch diesen Schmerz als vorübergehend zu betrachten?
Genau, das ist aber auch das, was gelehrt wird in diesen asketischen Theravada-Traditionen. Okay. Es geht darum, Schmerz zu evozieren, um den Schmerz als vergängliches Phänomen zu entlarven. Durch Beobachtung. Es geht darum, sich abzutrennen, loszulösen von dem, was eigentlich schön ist, was Spaß macht, dem, was uns anhaften lässt, weil die Begierde ist mächtiger als die Aversion und stellt die größte Herausforderung dar. Und wenn ich also aus all dem mich herausschäle, aus dem bequemen Bett, ich habe ja wie gesagt auf Beton geschlafen, ja, und aus dem leckeren Essen, ja, oder aus der Liegenposition und so weiter, wenn ich dann komplett in diese harte, disziplinierte, strenge, verschmerzte Haltung gehe, dann kommt natürlich einerseits das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mich da hinaus, ich wünsche mich wieder ins Weiche, ins Entlastende, ins Beruhigende, ins Befriedigende, fort von diesem ganzen groben, Schmerzhaften. Und das soll beobachtet werden. Und das sei der Weg. Und das hat mich erstarren lassen, das hat einen Großteil von mir vernichtet, das hat mich nicht nur körperlich, sondern teilweise auch emotional sehr erstarren lassen. Und stellt mich und alle, die davon mitbekommen haben, die versucht haben, mich dazu begleiten, vor große Schwierigkeiten. Und jetzt sagt mir erstmalig, nach 13 Jahren Praxis, ein hochgradig erfahrener Vipassana-Praktizierender, der seit 1983 oder 1982 sogar praktiziert, lass mal los. Das ist gar nicht das, was Buddha schreibt oder sagt. Und er spricht über die Vorträge Buddhas. Er zitiert sie haargenau. Und ich lese sie nach dem Retreat nach und ich lese nichts davon, dass wir Askese betreiben sollen. Ich lese nichts davon, dass wir Gedanken vertreiben oder ignorieren sollen. Ich lese nur davon, dass alles, was ist, da sein darf, solange ich es beobachte, ohne mich einzumischen, ohne zu sagen, so, ich ball die Faust, ich spann mich jetzt an und dann gehe ich dadurch wie der Berg.
Ja, das klingt so ein bisschen auch, also artverwandt sehe ich das natürlich auch in christlichen Strömungen. Mhm. Da gibt es ja auch starke asketische Strömungen, die auch in der Abgeschiedenheit dann Gott suchen. Und auch da gibt es dann wahrscheinlich Stimmen, die sagen, ja, das hat Jesus aber nicht gesagt oder so. Ne? Das ist, also ich glaube, das ist relativ... ja, intrinsisch fast schon, dass solche Strömungen auftreten, dass die Welt abgeschieden hat. Also wir müssen uns ja immer klar machen, wenn irgendwo postuliert wird, dass die physische Welt um uns herum nicht die einzige ist und vor allem vielleicht nicht die entscheidende, dann ist alles, was hier passiert, auch unwichtig. Und ja, zu diesem Eigentlichen hinzugehen, sei es jetzt in der christlichen Tradition dann Gottes Himmelreich, die Wiederauferstehung, beziehungsweise im Negativen die Hölle oder die Erwachung im Buddhismus. Das ist ja, obwohl im Buddhismus ist es ja eher eine Haltung zur Welt als eine eigene Welt, so wie ich es interpretieren würde. Mhm. Und vielleicht nicht macht, die macht ja nicht diese metaphysische Himmelreich-Komponente auf. Aber nichtsdestotrotz wird ja die Welt auf eine bestimmte Art und Weise gesehen. Und da folgt halt ganz oft, wenn diese Welt, diese physische Welt, unsere Bedürfnisse, unser Körper im Grunde genommen, im Gegensatz zur Ewigkeit, fast egal sind, ja, dann ist auch die logische Konsequenz daraus die Vernachlässigung all dieser. Deswegen Richtig. Ist ja auch ein religiöser Fanatismus, der vielleicht auch ja, Todesopfer fordert von Ungläubigen oder ne, Selbstmordattentate, ist dann auch eine mögliche, sehr radikale Konsequenz aus dem Glauben heraus, weil das alles um uns herum ist völlig egal. Solange ich im Einklang mit Gottes Gesetzen oder mit metaphysischen Richtlinien, wie auch immer man das nennen möchte, lebe, ist alles andere herum egal. So, richtig. Und die Verneinung der Welt
genau.
ist immer ganz stark schon in religiösen Bewegungen angelegt. Und das kommt einem total, total bekannt und analog vor aus anderen Glaubensrichtungen. Wie hast du dich gefühlt, als jemand ankam, der sagte so, ja, okay, du hast hier einer Tradition gegenüber praktiziert oder einer Tradition gemäß praktiziert. Aber vielleicht gehen wir mal zum Kern hin und fragen uns so, ne, auf wessen Füßen oder auf wessen Grund steht diese Tradition und ja, wo sind halt andere Praxisanweisungen zu finden, die vielleicht diese Tradition dann irgendwann selbst ausgebildet hat. So, das muss ja, du hast ja gesagt, du hast 13 Jahre so praktiziert, irgendwo auch ein Schock gewesen sein oder zumindest vielleicht eine total aversive Haltung erstmal intuitiv genau. Aufgeschossen haben, weil irgendwie sagt dir jemand, das, was du gemacht hast, ist ein Weg, aber guck mal, vielleicht nicht der Weg, den Buddha ursprünglich im Auge hatte, beziehungsweise den er ja selbst praktiziert hat und als ja vielleicht sogar hinderlich dann irgendwann reflektiert hat. Da muss ja irgendeine Reaktion in dir herausgelöst haben, die wahrscheinlich erstmal eine Abwehrhaltung beinhaltet hat, oder?
Ja, Schock passt schon ganz gut.
Okay.
Der Schock hat sich auch immer weiter vergrößert, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ein massiver Widerstand in mir, das zu glauben und anzunehmen, weil ich dafür auf eine gewisse Weise bewundert wurde, schon vor 12 Jahren, als ich in Thailand vor irgendwelchen Leuten saß, die nachher sagten, wow, wie du gerade gesessen hast, wie du das alles durchgehalten hast, das ist beeindruckend, wie leidensfähig du bist. Ne? Und das wollte ich dort ja auch wieder praktizieren. Also das hinter mich zu bringen und in meine Nacktheit, in meine Berührbarkeit, meine Verletzbarkeit zu gehen, als Mann auch noch, ja, mit Frauen, als Leitwolf. Ich habe mich auch ganz vorne hingesetzt. Ich saß halt on top. Auf mich schauten alle. Natürlich abgewandt von den anderen. Wir haben alle in die eine Richtung geguckt, aber Ja, und der Buddha hat eigentlich keinen klaren Weg formuliert. Er hat Anweisungen gegeben, die angepasst waren auf die jeweiligen Adressatenschaften. Es gab natürlich die weiterhin in den Klöstern praktizierenden Mönche und Nonnen, also die dieses Bhikkhu-Dasein, dieses Sangha-Dasein gelebt haben. Und wie du vielleicht weißt oder wie die meisten wissen, sind aus Buddhas Lehren ganz viele verschiedene Fahrzeuge und Strömungen hervorgegangen, die alle unterschiedlich ausgelegt werden. Das gibt es natürlich auch im Christentum, natürlich auch im Islam, im Judentum etc. Aber was Buddha ursprünglich sagte, ja, und was er für eine Betriebsanleitung an die Hand gab, um aufzuwachen, ist für jedermann zu jeder Zeit, an jedem Ort einfach anzuwenden. Und hat mit dem ganzen erweiterten, dazugeholten, disziplinatorischen, hardlinerischen gar nichts zu tun. Das ist nachvollziehbar. Ganz interessant, wenn Buddha gefragt worden ist, ob es Gott gibt, hat er ja gesagt. Ist er am nächsten Tag nochmal gefragt worden, hat er nein gesagt. Warum? Weil er die Antwort an des fragestellenden Horizonts und Bewusstsein angepasst hat. Er wusste, für den einen ist es wichtig, für den anderen ist es, also dass Gott existiert, für den anderen ist es wichtig, dass Gott nicht existiert. Unglaublich. Das heißt, diese ganze Fluidität, dieses ganze Strömen und hochflexible, das durch Buddha in die Welt gebracht wurde, das war mir so gar nicht klar. Ich war eingeschossen auf die Vishuddhimagga von Buddha Gosa, von einem Nachfolger Buddhas 5. Jahrhundert auf Sri Lanka, der über die Jhanas gesprochen hat. Jhana ist eine Bewusstseinsstufe, die wir über Konzentration immer weiter intensivieren. Und Konzentration ist das Wort. Ich habe nicht meditiert, ich habe konzentriert. Ich habe jahrelang konzentriert. Also immer weiter zusammengedrückt, reduziert, bis nachher nur noch ein Nadelöhr übrig geblieben ist, durch das ich die Welt und mich geschaut habe. Natürlich glasklar, ja, aber ausblendend, was den Rest und was vielleicht auch meine eigentliche Bedürftigkeit anbelangt. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist für jeden spirituell praktizierenden Menschen, für jeden religiösen Menschen, der aufwacht aus einem solchen Traum, ein riesiger Schock, das ist fatal. Ja. Und das schüttelt und das macht mit dem Überzeugten in einem ganz viel, das kämpft dann erstmal noch und so. Ich habe trotzdem noch einen ganzen Tag gebraucht, bis ich mich endlich überwunden hatte, mir dann einen Liegeplatz herzurichten. Ich habe selbst da habe ich nur zwei kleine Polster genommen und eine Decke und dann, genau, und dann habe ich später noch einen Schaukelstuhl daneben gestellt. Und es ist ja so, dadurch, dass meine Haltemuskulatur erstarrt ist und ich durch das Sitzen die Haltemuskulatur ja noch mehr frequentiere, kann ich nicht ins Loslassen, ins Beruhigen kommen. Jetzt habe ich erstmal gedacht, okay, wenn ich mich hinlege, dann wird das, ne? Ganz im Gegenteil, da berstete das Ding erstmal richtig. Und da habe ich dann richtig schwere Spastiken entwickelt, bis hin zu Krampfanfällen, die sich ja natürlich erstmal bedrohlich anfühlen, bedrohlich anhören und absolut schmerzhaft sind, aber auch Ausdruck meines geistigen Zustandes sind, meines Verharren wollen, festhalten wollen, festklammern wollen an der Identität, die ich so mühevoll aufgebaut habe, an dem Asketen, dem leitfähigen Melvin, Buddha Melvin, wie ich bei Skype heiße. Ach, du Schande. So. Also ging es für mich dann in eine sehr schmerzhafte Phase über. Ich hatte ohnehin den Anspruch, diese Spannung in mir aufzulösen. Das habe ich immer. Ja. Der Satz, komm erwartungslos oder ich gehe erwartungslos, ist eine völlige Kontradiktion und absoluter Bullshit. Niemand macht irgendetwas ohne Erwartungen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich würde doch nicht Weg A nehmen, anstatt Weg B, wenn ich keine Erwartung an Weg A hätte. Ich würde doch nicht auf so einen Schweigeretreat fahren, wenn ich keine Erwartung daran hätte. Dann würde ich das gar nicht machen. Ja. Und meine Erwartung ist halt immer auch, das endlich mal zu heilen, das endlich mal zu beruhigen, ja, zu besänftigen, um weiterzukommen nach 8 Jahren.
Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, das ist erstmal richtig aufgeberstet. Welchen Tag sind wir jetzt? Sind wir an Tag 4?
4.
Vier.
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Also meine vielen Kompensationsstrategien, die ich sonst immer hatte, die sind samt und sonders zerfallen, weil ich konnte mich natürlich durch diese Starre und Härte in meine eigene Protektion retten. Ja, wenn ich anspanne, dann können die Gefühle gar nicht kommen, dann brauchen die Gefühle sich gar nicht erst zu zeigen. Ich halte mich ja fest, ich klammer das ja irgendwie, umklammer mich ja und strangulier das und dann kann es sich gar nicht wirklich zeigen. Das heißt, es kamen Gefühle. Ja, es kamen wirklich sehr heftige Gefühle. Und interessanterweise immer erst dann, wenn ich in einen Halbschlaf gefallen bin, je länger ich schweige, je länger ich achtsam meinen Atem und alles andere beobachte, desto stärker werde ich für meine Tagträume und für meine Nachtträume bewusst und erlebe sie auch bewusster. Das heißt, ein Lümmeln, ja, so wegnicken ist kein unbewusster Prozess mehr, sondern ich kann dann ganz gut erleben, was in der nächst tieferen Stufe meines Bewusstseins so aufblitzt. Und da kamen dann Bilder und Gefühle eines umherspringenden, schreienden, sehnsüchtigen jungen Mannes, ja, der eigentlich gar nicht zur Ruhe kommt, der die ganze Zeit nur wie so ein Pinball querschießt. Und dann habe ich mich da so erschrocken, dass ich wieder aufgewacht bin und noch mehr kontraktierte. So, ach du Schande, das kriege ich überhaupt nicht aufgelöst. So, und dann hat's
richtiger innerer Kampf, der in dir
eine Entzweiung, ist. Ein Kampf, ja, ein gepeitscht werden und dann immer diese Gespräche mit dem Anleiter, der mich dann zwischendurch mal fragte, wie ist denn dein Leben so organisiert? Was für ein Leben lebst du? Dann habe ich so erzählt, ja, ich mache Homeoffice, Archivar und so. Und da schlug er die Hände über den Kopf zusammen und sagte, merkst du, dass du dein ganzes Sein, deine ganze Existenz um diese Starre herum aufgebaut hast? Merkst du eigentlich, du bist ein hochlebendiger Mann? Das, was du brauchst, ist, in die Welt aufzubrechen und von der Welt durchgeknetet zu werden. Was du machst, du ziehst dich komplett aus allem zurück und reduzierst dich auf das Allerkleinste. Wie willst du denn da atmen und fließen können? Ich sehe dich als Theaterstar, als Mittelaltermarkt-Schausteller, als Dramaturg, als jemand, der Gruppen begleitet, der tanzt, der berührt, der in der Welt ist.
Vielleicht auch als Podcaster?
Vielleicht auch das.
Ja, aber das ist super interessant. Und man muss ja sagen, der Anleiter wusste ja um deine Symptomatik. Das war ja vorher schon klar. Und er hatte dir da auch ja die Erwartungshaltung genährt, dass er damit umzugehen weiß.
Ja.
Das muss man ja auch noch einmal einschieben.
Das stimmt.
Und das Ganze macht es ja nicht leichter, wenn er deine ganze Lebensführung, also zusätzlich zu deiner praktizierten Spiritualität noch deine komplette Lebensführung mal kurz in Frage stellt.
Richtig.
Das ist ja eigentlich die nächste Höhe, der ich stoß dir vor den Kopf.
Richtig. Es hat mir den Boden weggerissen, Marco, ja. Und ich dann immer wieder nach diesen Gesprächen zurückgekehrt, wie ein angefahrenes Reh zu meinem Platz, mich dahin geflätzt und wieder in die Kontraktion und wurde dann wieder komplett durchgeknetet von meinem eigenen Körper. In meiner Verzweiflung, in meinem Entsetzen, was bin ich eigentlich, was lebe ich hier, warum bin ich eigentlich hier? Das fand ich, also genau, das, was neu war, ja, und was ich total schön fand, waren folgende Anweisungen zum Verweilen. Ja, ich benutze jetzt nicht meditieren. Das eine war, also Buddha beschreibt wirklich Schritt für Schritt haargenau, wie wir vorzugehen haben, um aufzuwachen im Satipatthana Sutta. Das werde ich übrigens verlinken unter der Folge. Wir haben jetzt ja eine Kommentarfunktion. Das werde ich dort, dass das jeder mal einmal sich anschauen darf. Fände ich ganz sinnvoll. So, und es geht darum, wir haben 5 Sinnesobjekte. Sinnesobjekte heißt, es sind für uns erfahrbare, durch unsere Sinne erfahrbare Objekte innerhalb unserer bewussten Existenz. Das erste ist der äußere Körper. Ja, es ist der Körper, der einfach da ist. Ich bin ein Körper, ich bin im Körper. Ja. Das zweite ist der Atem, ja, der durch diesen Körper hindurchgeht. Nicht nur im Brust- und Bauchraum, sondern durch den ganzen Körper tatsächlich. Wenn du lang genug deinen Atem beobachtest, dann wirst du nachher merken, dass sogar bis in die Zehenspitze hinein geatmet wird und Mikrobewegungen stattfinden. Der Körper wird die ganze Zeit durchwellt vom Atem. Das zu erfahren ist übrigens eigentlich, für mich leider nicht, weil ich da gebrannt bin, eine wunderschöne, relaxierende Angelegenheit. Damit kannst du dich bis in die Tiefe entspannen. Damit arbeiten auch die allermeisten Traditionen und Schulen. Das dritte ist also der innere Körper, ja, der aus Organen besteht, aus Säften, aus Lüften, aus Atomen etc., ja, der auch erfahrbar ist. Also es geht nachher auch darum, über die Organe in uns und deren Verhaltensweisen zu, in Anführungszeichen, meditieren.
Spielen die Chakren im Buddhismus eine Rolle oder werfe ich da 2 Dinge durcheinander?
Die spielen keine Rolle. Nein, es geht nicht um Energiekörper und dergleichen. Es geht wirklich das, was direkt und für jeden erfahrbar ist. Ja.
Okay.
Und dann kommen die Geistinhalte, die sogenannten Gedanken und die Stimmungen. Stimmungen sind ja wie so Wetterlagen. Und die Stimmungen werden natürlich durch das, was gerade Musik macht in uns, beeinflusst, wenn nicht gar produziert. Beides absolut erfahrbar. Und schließlich an letzter Stelle das Bewusstsein selbst. Und ich habe bisher ausschließlich mit meinem Körper gearbeitet. Ich habe meinen Körper durch den sogenannten Bodyscan, der ist sehr gebräuchlich, den werden die meisten Vipassana-Erfahrenen, die auf Goenka-Kursen oder so waren, kennen. Ja, man wandert also systematisch durch seinen Körper. Die Zone wird dann immer kleiner. Man kann nachher ganz kleine, partikuläre Bereiche im Körper beobachten und ja, Sensations, also Empfindungen erleben. Und jetzt gab es ab dem 6. Tag die Anweisung, auf das, was denkt, zu schauen und die Gedanken zu beobachten. Bisher habe ich wirklich ausnahmslos immer praktiziert, Gedanken, okay, die sind da, aber die ignoriere ich, die beachte ich nicht. Ich hasse meine Gedanken, weil die stören mich, die drängen sich irgendwie so rein auf meinen Bewusstseinsschirm. Ich will eigentlich bei meinem Körper bleiben, ich will eigentlich ins No-Mind, ja. Was soll der Scheiß? Das bin ich nicht, das verachte ich. Und diese aversive Haltung hat eine ganz miese Umgangskultur mit meiner Gedankenwelt erschaffen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, das, was ich denke, zu beobachten. Und das hat mit einem Mal so ein erhebliches Interesse hervorgerufen, dass ich locker 15, 16 Stunden komplett bei mir war und geschaut habe, was kommt da an Gedanken und was macht das mit meiner Witterung, mit meinen Stimmungen. Das war so unglaublich interessant. Eine andere Wertung finde ich nicht. Schön kann ich nicht sagen. Unschön auch nicht.
Man muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber das wäre jetzt vielleicht so eine Interpretation von mir, dass du mir sehr häufig nach Podcast-Aufnahmen sagst, dass du deine eigenen Gedanken, ja, also du stellst immer heraus, wenn ich für dein Empfinden gut gesprochen habe, aber selbst tust du das äußerst selten, dass du mit dir zufrieden bist. Es kann natürlich sein, dass es ein grundlegendes Ding ist. Bei mir ist es ähnlich. Ich halte mich selbst auch für sehr trivial in manchen Dingen und bin da auch sehr, sehr selbstkritisch. Aber hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass du deine Gedanken oder deine Gedankenwelt nie so ernst nahmst, wie es dir vielleicht in der in der Praxis nahegelegt wurde. Ist das vielleicht auch ein Ausdruck, dass du sagst, ja, meine Gedanken sind da, aber ja, ich halte sie für nicht so wichtig. Kommt das auch vielleicht davon?
Ja, natürlich. Das Erste, was ich in meinem Retreat 2009 gehört habe, war die Anweisung, entschlacke deine Gedanken. Der größte Irrtum in der Geschichte der Menschheit, der Philosophie, war von Descartes, ergo cogito sum, also ich denke, also bin ich. Ja, und das ist was Giftiges, was Toxisches und dementsprechend ja etwas Ballastiges. Und das schwebt immer mit. Ja. Das ist, wir sprechen gerne vom So-Sein, das ist, war für mich das Gegenteil vom So-Sein. Das ist ego-behaftet, dies, das. Das ist dieser Windmühlenkampf. Das ist das Verekligen eines Aspekts meines Seins, der aber da sein darf. Und der da sein wird und da bleibt. Und ich darf Gedanken haben. Und das war für mich auch jetzt so ein Befreiungsschlag, zu schauen, ich kann denken und dabei bei meinen Gedanken bleiben. Ich kann die sogar beobachten. Das ist super interessant. Und ich sehe auch deren Macht. Ich sehe, was sie in mir machen. Und sehe meine Stimmungen. Und dieses sich herausnehmen erschafft Entspannung. Weil ich nicht mehr unmittelbar behaftet bin und erst recht nicht in diesem Kampf dagegen. Das ist ja wahnsinnig mühselig. Hör auf zu denken, ja, du Trottel. Du bist wieder raus. Du bist immer noch kein Buddha, immer noch nicht erwacht. Ja, das ist eine Bekenntnis, die ich jetzt hier von mir gebe, aber so
war es. Ja, vor allem,
war's.
Vor allem, wenn man, also wie du sagst, wenn das ein Teil der fünf Wesenszüge des Menschen, des eigenen Seins sind, dann hast du ja einen Teil deines Selbst immer wieder ignoriert und
genau.
Quasi nihilisiert. Also du hast es als nichtig erklärt. Und gehen wir davon aus, dass ein Teil von dir ist, dieser Teil sagt dann nicht ganz so einfach so, ja okay, dann ist das halt so und ich bin dann raus, ciao, hab ein gutes Leben mit deinem Körper. Sondern der Teil will natürlich seine Berechtigung auch haben. Und da ist auch wieder ein tiefes Konfliktpotenzial angelegt. Ne? Also diese Entspannung kann ich durchaus kognitiv verstehen.
Ja, überhaupt alles Bejahende entspannt und alles Verneinende spannt an. Das ist ja einfach so, ja. Und ja. Das Schöne an dem Retreat war, dass wir völlig frei sein durften in unserer Alltagspraxis. Wir durften uns hinlegen, hinsetzen, schaukeln, aufstehen, laufen, rausgehen auf Toilette, schlafen, liegen bleiben im Bett, wie wir einfach lustig waren im Endeffekt. Ja. Mhm. Hauptsache, wir bleiben in der Selbstbeobachtung, ja, in der Wahrnehmung von dem, wie es mir gerade geht. Es ging nicht mehr um das radikale 16 Stunden am Tag sitzen, verharrend, teilweise ohne Regung und so weiter, sondern es ging wirklich darum, nach und nach in diesem Körper, in diesem Menschen, der wirklich da ist, aufzuwachen, ohne ihn regulieren zu wollen. Und das hat in mir dann immer mehr bewirkt und ausgelöst. Es gab dann ein sehr finales, heftiges Gespräch über das, was mir 2013 passiert ist. Und da möchte ich gerne in einer gesonderten Folge drüber sprechen, weil ich halte das für sehr evident, denn das, was mir passiert ist, das passiert vielen Menschen. Und das scheint etwas Größeres zu sein, das sehr wenig Betrachtung und Beachtung erfährt, weil wir noch nicht an dem Punkt zu sein scheinen als ja, sehr positivistisch geprägte Menschheit. Klingt jetzt ein bisschen Eso-Spiri, aber soll es nicht und ist was sehr Greifbares.
Ja, da würde ich gerne jetzt auch kurz einhaken. Du hast es ja schon angeschnitten und ich glaube auch klar gemacht, dass es nachhaltige negative Auswirkungen auf dein Wohlbefinden, auf dein tägliches Sein hat. Ich will einfach nur kurz klarstellen und an meinen Worte fassen, dass diese Praxis auch gefährlich sein kann und niemand Richtig. Soll jetzt irgendwie sich animiert fühlen, blind hineinzulaufen und Gott weiß was zu erwarten, sondern es ist eine Praxis, die negative Auswirkungen haben kann und man sollte sich damit beschäftigen. Das können wir, wie du sagst, gerne nochmal in einer gesonderten Folge machen, aber ich würde das gerne hier so auf den Punkt bringen. Ja, das ist davon auch Kehrseiten gibt und dass man damit bewusst auch vorher sich beschäftigen sollte, will man ja der Praxis näher kommen.
Richtig. Absolut richtig und wichtig und etwas, das viel zu wenig ausgesprochen wird. Wir finden haufenweise Hinweise darauf, wie wertig, gesundend und toll Meditation ist für unseren Geist und für unsere Kultur etc. Ja, es sprießt aus allen Ecken und Winkeln das Angebot für Menschen, Retreats zu bewohnen und Erfahrungen dieser Art zu machen, aber kaum wird darüber gesprochen, was für Rattenschwänze da dranhängen können und was zum Beispiel mit Menschen passieren kann, die in tiefer Angst sind, in Trauma sind oder sehr sensitiv, sehr sensibel sind etc. Also wir sind sowieso alle super individuell, wir sind alle eigene Kosmen und Welten und da ist es schwer, Leute in eine Form pressen zu wollen. In jeglicher Hinsicht. Und das ist das Schöne gewesen an diesem Setting. Wir wurden nicht in eine Form gepresst. Wir waren sehr frei in der Alltagsgestaltung und wurden sehr nah begleitet und gesehen. Ja. Und das hat also dazu bei mir dazu geführt, dass dann am 9. Tag ein Vortrag gehalten wurde, der gepuncht hat. Jeden Tag wurden Vorträge gehalten, die waren super. Ganz, ganz große Klasse, diese Vorträge zu hören.
Von unterschiedlichen Personen?
Nee, immer von derselben, also immer von dem Anleiter.
Okay.
Und unterschiedliche Themen, sehr lebensnah, sehr gesellschaftsnah, sehr provokant zum Teil, aber immer wieder des Pudels Kern aufgreifend. Und er hat tatsächlich auch so einen Rundumschlag gemacht, also er hat offenbar an einzelne Schicksale, die er da im Raum wahrgenommen hat, adressiert. Und dann war so das am 9. Tag, da ging es darum, ja, jetzt haben wir ein Leiden in unserem Leben, das chronisch da ist. Das heißt, ein Dauerschmerz zum Beispiel, ein Dauerdröhnen, ein Dauergefühl, das uns den ganzen Tag begleitet. Was machen wir? Wir fokussieren es, wir wollen es beheben, wir wollen es weghaben, wir aversieren. Aversion ist die mächtigste Emotion, das mächtigste Anhaften auf der ablehnenden Seite. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann natürlich das Begehren. So, und es entsteht wirklich ein Mittelpunkt aus Leiden. Wir bauen unser Leben um diesen Mittelpunkt heraus auf. Wir betrachten ihn tagtäglich und wir nehmen Rücksicht darauf. Das heißt, unser Leben reduziert sich, wird kleiner, wird enger, wird tunneliger und ist vielleicht nachher nur noch dieses Leiden. Und dass wir leiden und dass das da ist, stimmt. Und dass wir depressiv werden und dass wir krank werden, stimmt. Und dass wir alt werden und sterben, stimmt auch. Und dass es weh tut, am Leben zu sein, hin und wieder stimmt. Und dass es schlechte Schwingungen gibt und dysfunktionale Strukturen, stimmt auch. Stimmt alles. Aber es gibt darüber hinaus so viel mehr, das auch stimmt. So viel Weite, so viel Herrlichkeit, so viel Lebendigkeit, so viel Möglichkeit, sich zu freuen. So viele Möglichkeiten, diesen Geist, der verengt, der zusammengekauert hockt und den ganzen Tag über das Leidvolle nachsinnt, zu weiten, aufzuspannen, wie ein Gleitschirm, groß werden zu lassen. Das hat so gepuncht bei mir. Vielleicht merkt man das auch in den Podcasts. Ich weiß, ich habe Tiefe, ich weiß, ich kann schön reden und so. Aber wie sehr und wie oft bash ich? Wie sehr und wie oft bin ich orientiert, was scheiße läuft, was schief läuft, was nicht gut ist, was wir nicht brauchen und so weiter und so fort? Wie oft bin ich zynisch, sarkastisch, launisch, ablehnend? Und das steht in keinem Verhältnis zu dem anderen, zu dem Freudigen, zu dem Wohlwolligen. Ich muss mich betäuben auf eine gewisse Art und Weise, um dahin zu finden. Dabei ist das der eigentliche Zustand. Fließen zu können, dass das atmet in mir, dass es auch mal gut ist, dass es auch mal einfach gut ist. Ich habe über die Pendelbewegung gesprochen in einer Folge. Die sind so heftig bei mir, dass da eigentlich nur noch zwei extreme Gegenpole gegenüberstehen, ja, und die Mitte überhaupt nicht mehr wirklich erfahrbar ist, weil ich diese Spektren aufgebaut habe, diese Tunnel. Und jetzt geht's um das Gleiten, um das schwungvolle Aufspannen, in sich zusammensacken und wieder aufspannen, das Atmen, das, was der Körper den ganzen Tag macht. Das hat so gesessen, ja, diese Ansage. Und auf einmal habe ich für einen Moment nur geahnt, wie groß die Welt eigentlich ist. Und wieder, wie klein die Kirmes in meinem Kopf, wie klein das Theaterensemble in meinem Monkey Mind, ja, das den ganzen Tag Palaver macht, das mich den ganzen Tag in diese Stimmungen presst, auf einer riesigen Wiese, in einer riesigen Landschaft, in einer endlosen Weite, ist das ein kleiner Punkt, ein kleiner Fitzel. Und auf den schaue ich den ganzen Tag. Und mit Sicherheit ist die Aufmerksamkeit in dieser Kirmes der einzige zahlende Fahrgast. Und wenn der nicht mehr zahlt, dann setzen die sich zur Ruhe, verstehst du?
Ja.
Und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte leben, ich möchte lebendig sein. Ich möchte fließen. Und das ist das, was ich mitnehme, es ist die Quintessenz des Ganzen. Und dann habe ich danach dieses Video gefunden von dem Condor, das ich dir geschickt habe.
Ja. Yeah.
Das möchte ich auch teilen, also das Video von einem Condor, der nach jahrelanger Gefangenschaft in die Wildnis gebracht wird. Und der also mit seiner ganzen, ja, Seinsverstümmelung, Domestizierung, mit seinem herausgetrennt worden sein aus dem natürlichen Habitat dort steht und das erstmal sacken lassen muss und gar nicht so richtig weiß, wie fliege ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt damit? Aber so nach und nach da wieder hinfindet, das ist so, und so fühle ich mich gerade. Ich bin wie der Kondor, ich stehe vor einer Schlucht, über mir kreisen die anderen Kondor. Und ich will doch auch dazugehören. Und da ist dieser Sprung vor mir, dieser Absprung, dieses mich da hineinfedern und dann zu schweben. Ohne jetzt den Boden zu verlieren, ohne wieder super hypoman zu werden und keine Erdgebundenheit mehr zu haben. Ne?
Klingt mächtig, deine Erkenntnis. Und ich muss sagen, ich finde diese auch, die sagt mir sehr zu, also sehr viel mehr zu als die, die Ansichten oder die Meinung, die ich über Buddhismus und buddhistische Praxis bis jetzt so für mich ganz oberflächlich wahrgenommen habe. Ich meine, ich frage mich immer noch, also der Zustand der Erwachung, also man sagt ja dann, dass man die Nichtigkeit dieser Welt erkennt und deswegen die Dinge erträgt, viel leichter erträgt, weil sie halt nichtig sind. Korrigier mich, wenn ich falsch rede. Aber ich hatte, also für mich war immer der Knackpunkt, dass man diese ganze positive Weite, die du auch gerade beschrieben hast, damit auch irgendwie kalt stellt. Aber jetzt, so wie du es gerade formuliert hast, klingt es wie eine absolute Weltoffenheit, die vielleicht relativiert, die auch dann sagt, die einzelnen Momente nicht ganz so ernst nimmt, wie sie vielleicht in dem Moment scheinen und dadurch dann auch in einen größeren Kontext setzt, aber trotzdem lebendig ist. Für mich war das immer eine total unlebendige Art zu leben, weil halt das Positive wie Negative für mich in meiner Wahrnehmung halt als jeweils nichtig anerkannt und damit auch als eigentlich nicht lebenswert oder nicht durchlebens, erlebenswert.
Ja.
Betrachtet wird.
Ja.
Also so wie du das gerade formuliert hast, finde ich das sehr viel für mich intuitiv bejahend. Also irgendwas sagt mir, ja, das ist eine wunderbare Erkenntnis, die du da mitgenommen hast, eine Lehre, die und da müssen wir jetzt auch ehrlich sein, die Arbeit beginnt jetzt für dich.
Ja, ne? Richtig.
Also das, was du anerlernt hast über 13 Jahre lang Praxis, das wird jetzt nicht durch dieses eine Enderlebnis der 11 Tage sagen so, ach ja, ich lasse jetzt auch los und bin jetzt komplett überzeugt davon.
Richtig.
Also das muss man ja auch ganz klar sehen.
Und genau.
Ich denke, du wirst uns auf dem Laufenden halten, wie das vielleicht in dir arbeitet und was du jetzt on the long term davon mitnimmst.
Ja.
Das klingt erstmal für mich sehr viel lebensnah und ja, auch bejahender. Also ich finde das sehr, sehr schön und sehr aufregend so, weil es ist natürlich, wenn du das so beschreibst, ja, wohin treibt dich dann der Weg, ne? Mhm. Das ist total zukunftsoffen, so wie es sich anhört, ne? Du weißt selbst nicht, wo gehen die Schritte hin, weil, wie du es sagst, dein Horizont jetzt erstmal für den Moment absolut erweitert wurde. So, und dadurch generiert sich ja Optionalität. Also, richtig, ne, wenn mein Horizont erweitert ist, dann habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, Wege zu gehen, wie du gerade auch schon mit der Erwartungshaltung gesagt hast. Ja. Ne, das sind viel mehr Wege, viel mehr Erwartungen, die da im Raum stehen. Und ja, das kann natürlich auch lebend wirken. So, ne, Freiheit kann einen lähmen, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll und in Optionalität ertrinkt, weil alles könnte ja irgendwie, da könnte ja noch der bessere Weg kommen, es könnte ja noch der bessere Partner, die bessere Partnerin kommen, deshalb warte ich, deshalb tindere ich weiter und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine Gefahr.
Ja.
Aber ich sag mal, was da vorkommen sollte, ist halt zu wissen, was man vom Leben vielleicht möchte, jetzt auch nicht zu engstirnig, aber so ein bisschen eine Haltung zum Leben ausformen, die einen hin und wieder leitet, aber die auch fehlgehen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ja, diese beschrittenen Wege können natürlich auch sich im Nachhinein als nicht so schön darstellen, was natürlich die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, dann im Nachhinein nicht schlechter macht. Auch da wären wir wieder bei der retrospektiven, narrativen Verzerrung, die wir auch mit Taleb kennengelernt haben, die dann auch im Nachhinein immer sagt, wenn was schiefgegangen ist, ach Mensch, das war voll die Fehlentscheidung oder so. Mhm. Aber wenn du im Moment diese Entscheidung halt triffst, dann ist sie die richtige. Und für mich klingt das total eröffnend. Also ich sehe dich jetzt gerade wirklich so. Als ich bei dir war, waren wir, ich habe den Namen direkt wieder vergessen, an einer Burg. Sag noch mal kurz, wie die hieß, dieses Örtchen.
Also du meinst die Amöneburg, ne?
Ja, genau. Naja, jedenfalls waren wir auf einer Hügelkuppe und für mich kommt das so vor, als wenn du jetzt da an dem Rand stehst und halt in die Weite blickst und die Weite nicht verengt ist. Und das finde ich super ermutigend erstmal und eine ganz, ganz schöne Erkenntnis.
Ja.
Ich finde auch, wir haben ja schon sehr viel gesprochen. Ich finde, da gibt es noch so viel mehr zu sagen. Also du hast ja auch gerade angesprochen, über die negative Erfahrung willst du irgendwann zu gegebener Zeit nochmal sprechen. Ja, ich würde auch sagen, wir setzen hier einen, ich sag mal, einen Doppelpunkt, weil ich würde selbst gerne nochmal darüber sprechen. Und vor allem darüber sprechen, wie man das, für mich ist es immer ganz wichtig, wie man solche Erkenntnisse vielleicht gesellschaftlich implementieren kann, darüber zu sprechen, wo ist es wichtig, da Anknüpfungspunkte zu finden, weil ja, die Mündigkeit des Individuums wird zwar immer wieder propagiert und gerade in unseren Gesellschaften, auch in der Marktwirtschaft, wird ja immer wieder gesagt, der Mensch ist ein mündiges, selbstständiges Wesen, das seine Entscheidungen trifft und in der Masse sind das die richtigen Entscheidungen. Dadurch werden auch die Produkte, die feilgeboten werden, dann halt auch, das sind die richtigen Produkte, die erfolgreich sind.
Ja.
Hat nichts mit einer Lebensführung, mit einer Haltung zur Welt oder zu sich selbst zu tun. Da wären wir wieder beim Bildungsgedanken. Und diesen Diskurs würde ich gerne nochmal aufführen, wie wir gesellschaftlich vielleicht davon lernen können und das implementieren können. Das wäre aber jetzt ein zu großes Thema. Wenn du Lust drauf hast, dann können wir das gerne noch mal in einer weiteren Folge machen. Ansonsten schneidest du das hier raus, damit wir gar nicht feuchte Münder hier zurücklassen und das kommt am Ende nicht. Ich bin beeindruckt von deiner Darstellung. Gerne in die Kommentarfunktion vielleicht auch Fragen zu diesem Thema, die wir dann in einer gesonderten Podcast-Fragen-Mailback-Folge aufgreifen können. Das wäre natürlich sehr schön und eine sehr tolle Möglichkeit, an Melvin die Fragen zu stellen, um dieses ganze Erlebnis, um diese ganze Praxis des achtsamen Seins herum nochmal diskutieren können. Ja, Melvin, vielen Dank für diese Darstellung, für ja, den Seelenstrip dies in einer gewissen Weise. Das ist sehr persönlich, was du geteilt hast. Es ist ziehe meinen Hut, das möchte ich auch nochmal sagen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so da spricht. Und wir wissen natürlich nicht, wir sprechen es in die Welt heraus und potenziell könnte es jeder Mensch dieser Welt hören. Das ist mutig, dich mitzuteilen. Ich finde es gut, ich finde es wichtig. Vielen Dank dafür. Und für mich bleibt nur noch Liebe und Vertrauen zu wünschen. Danke, Melvin.
Herzlich gerne. Liebe und Vertrauen. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.